Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Ulysses Lesen. Für diese Folge habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die das Buch sehr, sehr gut kennt und die viel Interessantes darüber sagen kann. Die Hamburger Schriftstellerin Katharina Hagener hat mit ihren drei bisher veröffentlichten Romanen großen Erfolg gehabt. Am Anfang ihrer Karriere stand aber die Beschäftigung mit Ulysses. 1967 in Karlsruhe geboren, studierte Hagener Anglistik und Germanistik in Marburg, Freiburg und London. 1995 promovierte sie über das Meeresmotiv im Ulysses. Aus dieser Doktorarbeit hat sie dann 2006 auch ein sehr schönes Buch im Mare Verlag gemacht. Ihr erster Roman, Der Geschmack von Apfelkernen, erschien dann 2008 und war sofort wahnsinnig erfolgreich, mit weltweit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. 2012 folgte der zweite Roman, Vom Schlafen und Verschwinden, 2016 schließlich Das Geräusch des Lichts. Ihre Bücher sind vertrackt erzählt, oft geht es ums Erinnern, um unser unzuverlässiges Gehirn, das immer nur Teile der Wirklichkeit erfassen und speichern kann und das noch nicht mal so richtig korrekt. Ich habe Katharina Hagener im Juli 2021 in Hamburg-Blankenese besucht. Wir haben zunächst darüber gesprochen, wie sie Ulysses kennengelernt hat und wie das Buch ihr Leben bis heute beeinflusst und prägt. Daraus ist diese Folge entstanden, die ihr gerade hört. Leben mit Ulysses habe ich die genannt. Und danach haben wir weiter gesprochen über den Einfluss von Joyce auf ihr eigenes Werk. Katharina Hagener ist eine sehr formbewusste Schriftstellerin und da gibt es viele interessante Dinge zu entdecken, so Querverbindungen, die dann mit ihrem eigenen Schreiben zu tun haben. Dieser Teil des Gesprächs folgt dann im September unter dem Titel Schreiben mit Ulysses. Jetzt also erstmal Teil 1. Viel Spaß beim Zuhören. Heute bin ich zu Gast im beschaulichen Blankenese bei Katharina Hagener. Wir werden über Ulysses sprechen und das hängt damit zusammen, dass dieses Buch für das Leben und sicher auch für das Schreiben von Frau Hagener eine gewisse Bedeutung hat. Was genau diese Bedeutung beinhaltet, das wollen wir heute rausfinden im Gespräch. Ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein kann.
Ich freue mich auch, dass Sie da sind.
Jetzt würde ich gleich direkt mal mit dem Buch einsteigen und fragen, wann eigentlich haben Sie von diesem Buch zum ersten Mal gehört? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, im Studium. Also ich habe ja mit 18 angefangen, Englisch zu studieren in Marburg. Und da war es schon gleich einfach eher, waren es schon die höheren Weihen. Allerdings habe ich das, glaube ich, weniger von den Anglisten gehört, fällt mir jetzt gerade auf, als von den Germanisten. Denn ich habe in Marburg war ich noch totaler Arno Schmidt-Fan. Und dann sagten mir die ganzen Schmidtianer, sagten so, ja, Arno Schmidt ist sozusagen die Einführung, aber wenn du the real thing, wenn du das Wahre sehen willst und lesen willst, dann musst du Joyce lesen, denn Arno Schmidt ist nur ein Epigone. Also das war damals so ein bisschen der Tenor im Studium und ich habe das irgendwie nicht vergessen und habe dann eigentlich erst 88 in meinem Auslandsjahr, als ich 88 nach London zum Studieren ging, nach Marburg, dachte ich, brauche ich mal ein bisschen was Größeres. Und da habe ich mich dann auch sofort in das erste Joyce-Seminar eingeschrieben, was angeboten wurde. Und dann bin ich losgezogen und habe mir antiquarisch so eine ganz alte Bodley Head-Ausgabe gekauft. Und auch mit so einem ganz schlechten Papier, was irgendwie sofort zerreißt. Und ich fand das aber ganz toll. Und wenn man Sachen unterschrieb, dann war man gleich, hatte man schon gleich das Buch zerrissen. Und dann war es, ich kam mir wahnsinnig gelehrt vor, allein dadurch, dass ich das Buch besaß.
Und haben Sie dann Ulysses zuerst auf Englisch gelesen?
Ja.
Verstehe ich das richtig?
Ich glaube, ich habe es noch nie ganz auf Deutsch gelesen. Ich habe es dafür aber mindestens schon 10 oder 15 Mal auf Englisch gelesen. Also klar habe ich es das erste Mal auf Englisch gelesen. Das war eins von diesen englischen Seminaren, wo man in einem Trimester das Gesamtwerk von Joyce liest. Also es ist wirklich anders. In Deutschland habe ich dann hinterher auch nochmal ein Ulysses-Seminar gemacht. Danach bin ich nach London, bin ich nach Freiburg gegangen und habe dann da ein Ulysses-Seminar gemacht als erstes. Aber damals machte man Dubliners Portrait Ulysses in einem Trimester, also so in 6 Wochen.
Arno Schmidt und Joyce, kann das sein, dass Sie sich da in Ihrem Studium vor allem für komplizierte und schwierige Autoren begeistert haben?
Also natürlich hat es auch was mit Eitelkeit zu tun und mit, dass man denkt, ich muss meine Schlauheit, die ich irgendwie stark in mir fühlte, nachdem ich irgendwie mein Abi gemacht hatte, die muss ich sofort auf jeden Fall ständig beweisen und vielleicht auch zur Sprache bringen. Und von daher glaube ich, sind die Bücher von Arno Schmidt, die sind ja gar nicht so kompliziert. Ja, aber ich glaube, ich war fasziniert von der Aura. Ich glaube, ich wollte mich von dieser Aura, in der wollte ich, glaube ich, auch mich gerne ein bisschen sonnen.
Und hat es funktioniert?
Total. Ja, es hat irgendwie funktioniert und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin schlau und wichtig. Und das war mit 18 oder 19, fand ich das irgendwie eine tolle Erfahrung. Das hat sich später alles relativiert. Zumal eben die Bücher von Arno Schmidt ja auch tatsächlich gar nicht so kompliziert sind. Und ich fand sie auch wirklich schön. Also ich glaube, für mich sind Schmidt und Joyce beide vor allem sehr poetische Autoren. Also ich finde es gar nicht, dieser ganze Meilenstein-Quatsch, von dem ich mich vielleicht in den ersten Semestern noch beeindrucken ließ, der geht mir jetzt eigentlich nur noch auf die Nerven, dieses, was man gelesen haben muss und diese ganze Ehrfurcht und dieses Getue geht mir total auf die Nerven. Ich glaube, Joyce ist wirklich poetisch und lustig und deswegen lesenswert und aus keinem anderen Grund.
Also wir sind jetzt in den 90er Jahren, nehme ich mal an, in London und Sie haben jetzt diese alte Ausgabe von Ulysses. Wie war denn Ihr erster Eindruck beim Lesen?
Ich habe überhaupt nichts verstanden, aber ich habe mich durchgekämpft und es war ein bisschen wie, ja, es war fast wie Musik. Also es war, also auch bei Finnegan's Wake hatte ich das auch später nochmal, dass ich denke, es hat eher was mit Musik zu tun. Also meine erste Lektüre vom Ulysses, da hatte ich noch nicht mal eine Ahnung, dass es welches Kapitel nach welcher Episode aus der Odyssee benannt wird. Ich habe es wirklich wie so ein Flatsch komplett unvorbereitet einfach durchgelesen. Und habe mich durchgequält, aber zum Teil auch wirklich euphorisch und zum Teil extrem frustriert und auch genervt und gelangweilt und eigentlich genau wie Odysseus, ja, also der ja auch gescheitert ist und der gelangweilt war und der eingeschlafen ist bei den Lotusessern und der genervt war und der einsam war und aber auch glücklich und erleuchtet und eigentlich ist es mir genauso ergangen und verwirrt. Ich war verwirrt und auch hilflos und habe Schiffbruch erlitten und bin am Ende angekommen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wie Odysseus sind Sie am Ende angekommen. Das ist ja erstaunlich an diesem Buch. Das hat ja so eine wahnsinnige Reputation. Und gleichzeitig gibt es gar nicht so viele Leute, die es wirklich ganz gelesen haben. Es gibt so viele Scheitergeschichten mit Ulysses.
Ja, genau. Ich finde es auch süß. Sobald man irgendwie sagt, man hat darüber promoviert, dann komme ich mir schon vor wie so ein Beichtvater, dass man irgendwie dann alle sagen so, ah ja, bis zum dritten Kapitel, bis zum vierten. Ich habe nach 100 Seiten und so. Aber also es ist dann, dass alle dann sagen, ja, ich wollte auch, aber dann bin ich gescheitert. Und ich sage immer, das ist gut. Ich glaube wirklich, der Ulysses feiert das Scheitern. Alle in dem Buch scheitern. Es gibt keinen, der überhaupt nicht gescheitert ist. Man muss quasi scheitern. Ich glaube keinem, der sagt, ich habe es gelesen, ich fand es super. Ich habe irgendwie danach irgendwie darüber promoviert und habilitiert und bin jetzt der Chef. Also irgendwie, das dann glaube ich, das sind die Leute, die es wirklich nicht verstanden haben. Ich glaube, man muss scheitern und nur scheiternd kann man sich diesem Buch nähern.
Ganz offensichtlich hatten Sie ja dann Lust, noch mehr zu scheitern. Sie haben das Buch ja nicht einfach nie wieder angefasst, wie vielleicht manch anderer, sondern sich weiterhin damit beschäftigt. Können Sie das erzählen, wie das war?
Ja, und ich hatte, und vielleicht muss ich nochmal wieder darauf zurück, dass ich gesagt habe, das ist wie Musik, bei der man nicht sofort versteht. Es gibt ja auch Musik, die lustig ist und man muss kichern und dann gibt es Musik, die einen berührt und trotzdem ist es ja keine Sprache, es erzählt eine Geschichte, aber jeder kann sich seine Geschichte überlegen. Und solche Momente hatte ich auch bei der Lektüre des Ulysses, dass ich nicht viel verstanden habe, aber ich bin trotzdem ganz stark berührt worden und bewegt worden. Und ich hab trotzdem auch irgendwie plötzlich gekichert, was natürlich auch ein Zeichen von Wahnsinn ist. Irgendwie, ich glaube, je öfter man es liest, desto mehr muss man kichern. Und das ist wirklich vielleicht auch kein gutes Zeichen, aber ein fröhliches. Und von daher habe ich es gelesen und hatte auch das Gefühl, kann ja wohl nicht sein, dass ich es nicht so, also da möchte ich schon noch, kann nicht sein, dass ich so wenig verstehe und ich möchte mehr verstehen. Und dann habe ich daraufhin ja dieses Seminar gemacht, dafür habe ich es ja auch gelesen. Und der Prof, den wir damals hatten, der war noch ganz jung und war super enthusiastisch. Und ich dachte, Len Platt, der ist auch immer noch bei Joyce unterwegs. Und ich dachte, ich möchte noch mehr wissen. Und es gab eben auch lyrische Passagen, die ich wirklich, also zum Weinen schön fand. Und da wollte ich einfach noch mehr. Und ich war, glaube ich, von Anfang an wirklich an die Sprache gekettet. Also ich konnte, hatte sowas noch nie gelesen und wollte mehr davon haben und wollte mehr davon verstehen.
Haben Sie Ulysses als Männerbuch empfunden oder als Frauenbuch oder als beides? Es spielt ja in der Männerwelt eigentlich, oder?
Ja, ich verstehe eigentlich die Kategorisierung Männerbuch und Frauenbuch nicht so richtig. Also ich verstehe vor allem Frauenbuch nicht, weil es gibt ja irgendwie Frauenliteratur und dann fragt man sich, was ist das Pendant? Und dann denkt man irgendwie, ist es dann wohl Weltliteratur? Und dass ich immer finde, dass es eher, dass Frauen, so wie Fußball und Frauenfußball, ja, das ist, muss, braucht immer noch irgendwie was davor. Man darf immer noch nicht über Fußball sprechen, wenn Frauen schreiben oder wenn Frauen Fußball spielen. Von daher finde ich die Kategorisierung schwierig, aber wenn Sie sagen, finden Sie, dass es ein Männerbuch ist, anders als bei Arno Schmidt, finde ich es bei Joyce eben nicht. Ich finde, auch die weibliche Protagonistin ist berufstätig, die ist die einzig eigentlich erfolgreiche berufstätige Person in dem Buch. Alle anderen irgendwie hängen ja auch nur rum. Die ganzen Typen hängen irgendwie in den Pubs rum oder auf Beerdigungen oder komischerweise in
Pferdewetten.
Bei Pferdewetten, aber auch in Maternity Hospitals, also auch in irgendwelchen Geburtshäusern und wo sie saufen und trinken. Und von daher. Und die Frau darin hat das letzte Wort und ich finde, dass Joyce das auch sprengt, diese Einteilung. Und das gefällt mir, glaube ich, gerade gut daran. Und also es gibt natürlich auch Kritikpunkte und ich habe mal mit Fritz Senn gesprochen im Zürcher Literaturhaus und er sagte den Satz, als ich ihn fragte, alles kommt im Ulysses vor, es gibt eigentlich nichts, was nicht drin vorkommt, auch keine Sportart, die nicht drin vorkommt, aber es kommt kein Fußball drin vor. Und Fritz Henn ist ein großer Fußballtrainer, sogar hat einen Trainerschein und ist ein großer Fußballfan. Und er sagte, ich habe nie gesagt, dass es perfekt ist, das Buch. Und das stimmt, es kommt kein Fußball drin vor, es kommen auch keine Autoverfolgungsjagden drin vor und die ganzen Männer sind gescheitert und von daher ist es vielleicht auch ein Frauenbuch.
Wie ging es dann weiter? Haben Sie das Buch kontinuierlich weiterverfolgt oder gab es auch mal ein paar Jahre, wo Sie sich gar nicht damit beschäftigt haben?
Ich glaube, ich habe es kontinuierlich weiterverfolgt. Es gab, glaube ich, kein Jahr, in dem ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ich wollte immer auch ein Standbein haben, was sich mit Joyce beschäftigt. Und das heißt, dass ich eigentlich alle 2 Jahre auf die internationalen Joyce-Kongresse gehe und mich da auch zwinge, einen Vortrag zu machen und einen Vortrag zu halten und einen zu schreiben und mich einfach alle 2 Jahre nochmal wieder wirklich gründlich damit auseinanderzusetzen. Und dann kam ja auch nochmal die Anfrage, 10 Jahre nach der DIS kam die Anfrage von Mare, aus der DIS irgendwie ein Buch für normale Menschen zu machen. Dann kam irgendwie das Ulysses Daumen-Kino, was ich auch hatte, was ich gerne machen wollte, auch eben keine Graphic Novel, sondern ein Daumen-Kino aus 1000 Gründen. Und von daher war ich nie richtig weg.
Sie sind ja dann auch in das Allerheiligste der Festlandforschung zu Ulysses vorgestoßen, der Züricher Kreis. Also es gibt die Joyce-Stiftung in Zürich und es gibt Fritz Senn in Zürich, den Sie gerade schon erwähnt haben. Das ist so eine Art Eminenz der Joyce-Forschung in Europa, kann man glauben, oder weltweit eigentlich.
Ja, weltweit.
Und es gibt die legendären Leseveranstaltungen in Zürich. Ich war leider noch nie da. Können Sie die mal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, wie die ablaufen?
Also die Ulysses oder Finnegans Wake Lesekreise sind schon sehr speziell in Zürich. Und es ist wirklich, da kommen ein Haufen unwahrscheinlich gebildeter, schräger, entzückender, nervtötender und unwahrscheinlich besessener Menschen kommen zusammen aus verschiedenen Nationen. Viele Schweizer, ich kenne auch einen Schweizer Gehirnspezialisten, der während der Lesekreise, während wir alle uns in irgendwelche Details verlieren, das ganze Finnegans Wake zum Beispiel in Schweizerdeutsch übersetzt, während wir es machen, weil okay. Er auch meint, es sei ein schweizerischer Volksdichter, er ist ja auch in Zürich begraben.
Richtig, ja.
Und reden dann über drei Wörter oder über zwei Sätze und streiten sich auch. Es gibt auch wirklich richtig Krieg und es gibt irgendwie sehr viel Spaß. Und das ist aber alles sehr ernst. Also wir nehmen das alle sehr ernst und wir nehmen auch das Buch ernst. Und vielleicht nehmen wir uns selber nicht ganz so ernst, aber das Buch schon. Und es hat so ein bisschen was von so einer Geheimschrift, Exegese und das ist toll und es ist, aber lustigerweise war ich auch in der gleichen Leserunde dann auch in Dublin, als ich mal in Dublin gewohnt habe, ein paar Jahre, und ich dachte, in Dublin ist es bestimmt noch viel schräger, weil das sind ja die Schweizer gewesen, ja, die Schweizer, die sind irgendwie, wenn die Schweizer schon so undiszipliniert sind und so irre, wie werden dann erst die Iren sein? Und das Gegenteil war der Fall, die Iren waren total strikt, die haben gesagt, so, jetzt reden wir darüber und dann hat noch jemand eine Frage, nein, wir gehen weiter. Die waren 10-mal so schnell und die waren viel disziplinierter und die Schweizer überhaupt nicht. Die haben sich irgendwie gestritten und sind irgendwie von Höchstgen auf Höchstgen gekommen und haben sich irgendwie... Und sind immer vom Thema abgeschweift und Fritz musste immer alle zur Ruhe gemahnen und hat sich auch aufgeregt. Und die Iren waren total straight und haben das alles irgendwie
abgearbeitet.
Völlig cool abgearbeitet. Ja.
Wie muss man sich das in Zürich vorstellen? Trifft man sich da, ich glaube, einmal die Woche oder so, ne? Da gibt es so einen wöchentlichen Termin. Wo trifft man sich da?
In der Stiftung. Mhm. In der Stiftung umringt von der ganzen, von Joyce Sekundärliteratur, Primärliteratur und Joyce Kuriositäten, seine Totenmaske, irgendwelche Schnurrbarttassen, aus denen die Millie Blumen geschenkt haben könnte, oder Spazierstöcke und wirklich einfach so wie so ein Kuriositätenkabinett. Das ist toll.
Jetzt würde man ja, wenn man das hört, ist es nicht gerade dazu geeignet, den Vorwurf zu entkräften, dass es was Nerdiges hat, diese ganze Joyce-Forschung, also was extrem Spezialisiertes.
Und ja, aber wir wissen ja auch, dass nur die Nerds die Welt retten können.
Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja, finde ich auch.
Hat da eigentlich jeder Zugang? Kann man da einfach hinkommen? Oder ist das, muss man sich da anmelden?
Nein.
Oder erstmal beweisen, dass man Ulysses auch im Finnischen gelesen hat?
Nee, nein, man kann da reinstolpern und sagen, ich habe mich verirrt oder ich hätte gerne einen Schluck Wasser und dann geht man nie wieder weg. Ja. Ja, es hat auch ein bisschen was von einer Insel irgendwie auf der Odyssee. Ja, dann denkt man irgendwie, man kann hier mal kurz vorbeikommen und dann kommt aber Kirke und man bleibt plötzlich irgendwie 2 Jahre und von daher, es hat so was Magisches. Also die Leute können aus irgendwelchen Gründen reinkommen und kommen dann aber immer wieder und wieder und geht die wieder weg.
Das klingt ja auch ein bisschen nach einer, also es hat ja auch Züge von einem Fankult, ne? Wenn man jetzt also die Totenmaske und bestimmt so oder so Fetisch-Elemente drin vorkommen.
Stimmt.
Tragen die auch Joyce-T-Shirts oder Joyce-Bettwäsche?
Na klar. Also es gibt schon richtig irgendwie Joyce-Merchandising. Also es gibt einen wirklich schönen Regenschirm, den ich auch besitzen musste, wo ein ganz tolles Molly Blum, beziehungsweise Blum-Regenschirm-Zitat, dass er irgendwie Molly am liebsten mit Regenschirm mochte und so. Dann, es gibt irgendwie Tassen und T-Shirts, klar. Und Taschen.
Also man sollte unbedingt mal nach Zürich fahren, glaube ich. Und ich glaube, ich muss das auch für diesen Podcast mal machen und da hingehen und mir das anschauen. Sie selber haben ja dann irgendwann diese Richtung eingeschlagen, die zu Ihrer Promotion geführt hat. Also Sie haben Ulysses über den Seeweg erkundet, wie es so schön heißt, in dem Buch dann bei Mare. Das ist dann in einer veränderten Form im in einer Mare-Buchreihe erschienen bei Fischer. Das heißt, wir können, das ist es allgemein zugänglich, ein wunderschönes Buch, finde ich. Wie kam das, dass Sie dieses Wasser, See, Meer, dass Sie diesen Themenkreis im Ulysses genauer erkunden wollten?
Also ich habe natürlich selber, ich kann glaube ich nur über Sachen schreiben, die mich selber auch stark bewegen und die ich auch liebe. Ich kann auch nur über Autoren und Autorinnen schreiben, die ich liebe und die mich bewegen. Ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch für die Uni gar nicht unbedingt so geeignet gewesen. Aber von daher hat mich dieses Thema, das war vielleicht auch fast das Erste, was mich im Ulysses auch so ansprang. Das waren auch die Stellen, die ich am besten verstanden habe und die ich auch so unwahrscheinlich schön fand und so poetisch und auch und auch dieses Überbordende, was dieses Motiv oder dieses Bild in sich hat, das konnte ich sowohl eigentlich in der großen Struktur als auch in so Mikrostrukturen eigentlich ganz gut sehen. Und darüber hatte noch nie jemand irgendwas gesagt. Also dachte ich, dann alles muss man selber machen. Dann muss ich es irgendwie selber machen. Ich hätte es gerne gelesen, aber gab es nicht. Also muss man es halt selber schreiben.
Es gibt da wahnsinnig viele Aspekte, die können wir jetzt hier nicht alle ausbreiten. Aber können Sie ein paar skizzenhafte Worte dazu sagen, was Wasser und Meer im Ulysses ausrichten, anrichten?
Also es fängt ja schon damit an, dass alle sagen, es ist ein Großstadtroman, was natürlich völliger Quatsch ist. Denn 1904 war Dublin wirklich, wirklich, also keine große Stadt und keine Metropole. Und auch die Tatsache, dass sich alle kennen und sich alle treffen und irgendwie immer wiedersehen und fünfmal irgendwie trifft, also ständig trifft Blumen auf den Liebhaber seiner Frau. Und also das ist alles sehr dörflich. Das heißt, es muss ja irgendwas anderes dann sein. Und für mich ist es ein großer Meeresroman. Und letztlich kommt es für mich auch auf so einen Dreisatz hinaus, wenn in der Odyssee, auf der homerischen Odyssee, auf der sich Odysseus verirrt, wenn das Meer, auf dem sich Odysseus verirrt, in der Odyssee, letztlich, das ist übertragen in den Ulysses, die Sprache ist, auf der wir uns verirren und auf der wir scheiternd und irgendwie und orientierungslos umher schwimmen und fahren, dann muss ja Sprache und Meer eng verknüpft sein. Also das Meer der Odyssee ist meiner Meinung nach die Sprache des Ulysses. Und alles, was damit zu tun hat, möchte ich gerne beobachten, beschreiben und daraufhin auch lesen. Also es ist wirklich für mich ein Seeweg. Und ich kann den Ulysses auf diese Weise am besten verstehen.
Jetzt hat das Meer ja die Eigenheit, vor allem wenn man es von außen, von oben betrachtet, dass es so sehr, sehr weit und unendlich ist und die Oberflächenstruktur nicht so klar erkennbar ist wie am Land, wo es dann Berge gibt und Ebenen und so weiter. Also die Sprache ist etwas, wo man verloren gehen kann.
Genau, man kann drin untergehen, man kann aber auch lernen, darauf zu schwimmen und sie sich zunutze zu machen und darauf surfen und unglaublich ästhetische Dinge irgendwie auf dem Meer machen. Und ich finde aber auch, dass eben genau diese nicht festlegbaren Strukturen sind genau das, was mich eben in der Sprache des Ulysses auch so fasziniert, dass jeder Satz, deswegen gibt es ja auch diese Lesezirkel, denn jeder Satz wird von jedem anders gelesen. Es geht natürlich für alle Bücher, aber da ist es immer so eklatant. Und es ist ja auch bei jeder Lektüre, also bei meiner eigenen Lektüre, ist es jedes Mal vollkommen anders. Und ich habe jedes Mal wirklich ein ganz anderes Buch. Und so ist es ja letztlich auch mit dem Wasser, dass man niemals in denselben Fluss zweimal steigt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Lektüre. Und ich finde, so zu tun, als hätte das eine Karte oder als wären die Dinge fest, finde ich, dem Lesen überhaupt nicht gerecht. Und von daher wo bietet sich für mich das Meer am meisten an? In all seinen Strukturen, in den Wellenbewegungen, in den Wirbelbewegungen, die dann ihr Dingsymbol, vielleicht auch in der Muschel, die im Sirenenkapitel auf der Bar liegt, findet. Und da sind doch einfach viele Aspekte, die Meeresfrauen, die singenden Wasserfrauen, die Meerestiere, die ganzen Getränke, die da eingenommen werden und die immer wieder auch mit Meer verbunden werden. Und es spielt einfach auch am Meer. Ja, also die laufen die ganze Zeit am Meer entlang, sie sehen das Meer ist da, das Meer macht Geräusche, das Meer spricht. Und von daher ist es einfach eine Möglichkeit, sich dadurch durch die Inseln der Episoden durchzulavieren.
Jetzt ist ja ausgerechnet eine der Hauptfiguren, Stephen Dedalus, der Schriftsteller ist oder werden will, in dem Roman jemand, der Angst hat vor dem Wasser. Was sagt uns das? Hat er Angst vor der Sprache? Hat er Angst vor der Macht der Sprache?
Ja, er ist hydrophob, ne? Und er hat sein letztes Bad hat irgendwie im Oktober des letzten Jahres stattgefunden, wie es heißt. Ja, und er ist einfach noch nicht so weit. Also und er deswegen wird ihm ja auch quasi als Vater oder Meisterfigur Leopold Bloom zur Seite gestellt, der ja auch erst im vierten Kapitel erst dazu stößt, der nun der größte Wasserliebhaber ist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann und der alles anfasst, der quasi überall reinspringt und der genau das Gegenteil ist und von dem Stephen am Ende ja auch lernt. Und Daedalus heißt ja auch, dass er, Daedalus ist ja auch ein Architekt, also es ist ja auch sozusagen der Konstrukteur und Bloom, dessen Name aus der Natur kommt, ist eben so für diese organische Seite zuständig und unsere Herzen sind bei Blue.
Sie waren ja dann auch in Dublin eine ganze Weile, 2 Jahre. War das eigentlich vor der Promotion?
Nee.
Oder das war danach dann sogar? Das heißt, Sie kamen schon über Joyce promoviert in Dublin an. Wie war Dublin dann für Sie? Wie war es dort zu leben? Also ich meine jetzt natürlich vor allem auch in Bezug auf das Buch, also mit den Schauplätzen des Buches zu leben.
Das war toll, es war faszinierend. Ich war natürlich vorher schon ein paar Mal in Dublin, um eben mal an die Schauplätze zu gehen. Aber es ist schon einfach erhebend, wenn ich dann da am Meer entlang gehe. Ich habe auch ganz nah am Meer gewohnt und wenn ich die ganzen Meereszitate, die mir natürlich irgendwie immer noch durch den Kopf gehen, and the sea was there in all its glory und so weiter. Und dann dachte ich so, ja, da ist es irgendwie in seiner ganzen Glorie, da ist es. Und dann brauchte ich einfach nur so ein bisschen über die Schulter zu gucken von meinem Fahrrad runter und dachte, ja, da ist das Meer. Und da ist irgendwie, und da ist er geboren und da hat er gewohnt und da ist der Tanzmeister. Und ich finde es ja auch so interessant, dass auch die Leute, also Lenehan und so, also auch die ein paar total bescheuerte Figuren, die in dem Ulysses vorkommen, die heißen ja auch alle, die haben ja immer alle noch die gleichen Namen, die Iren, es gibt ja wirklich nur eine begrenzte Anzahl an irischen Namen und die sind ja auch alle immer noch vorhanden. Und dann gibt es wirklich auch Leute, die total stolz drauf sind, ja, ich heiße Lenehan und ich komme im Ulysses vor und das ist wirklich der größte Depp, ja, und irgendwie so ein Checker irgendwie. Und man möchte nicht mit Lenehan verwandt sein. Und da gibt es irgendwie auch so lustige Bezüge, dass die Leute in Dublin ja auch so damit leben, dass sie sagen, ja, ich bin verwandt mit einer Figur aus einem Roman und das ist dann alles so von die Fiktion in die Realität und die Realität in die Fiktion schwappt. Das fand ich schon sehr faszinierend.
Das war ja auch dann noch in den 90ern, nehme ich an, oder? Dieser
genau,
Aufenthalt.
Genau.
Damals war ich da auch mal, da gab es schon diese Tafeln im Boden. Ne? Also es gibt ja in Dublin so im Prinzip Gedenktafeln an Spielorten des Romans, wo dann Zitate aus dem Roman mit so einer kleinen Zeichnung, glaube ich, so im Boden eingelassen sind, sodass man weiß, hier spielt das und das. Hatten Sie damals den Eindruck, dass die Leute in Dublin diesen Roman angenommen haben, als eigentlich die Erzählung ihrer Stadt? Oder ist es übertrieben? Ist es zu viel?
Also sie sind alle schon wirklich stolz drauf. Mhm. Und viele haben auch gesagt, sie haben es gelesen. Und viele haben vielleicht aber auch nicht die Wahrheit gesagt, aber das, ich finde das auch total legitim. Es geht um Fiktion, ja, und dann darf man auch seine eigene Fiktion über die Fiktion irgendwie darf man erstellen. Und viele sagen, ach, das ist Quatsch und Joyce war doof, aber eigentlich sind sie alle stolz. Eigentlich ist Joyce einer von ihnen und alle wissen, wo das Joyce-Museum, das Writers-Museum ist. Ich habe auch die Bauarbeiter, die mit dem Presslufthammer die Straßen in Dublin aufbohren, haben auch irgendwie T-Shirts an mit Joyce drauf und von der Joyce Foundation.
Also ist er quasi ein Maskottchen geworden, auch ein bisschen.
Klar.
Zum Teil. Ja.
Klar, das ist schon alles kommerzialisiert und es gibt eben auch T-Shirts und ich kenne ganz viele auch Frauen, die irgendwie Yes, I will, yes, irgendwie und so.
Die Schlussworte sogar, von Molly Bloom im Monolog am Schluss des Romans.
Genau, die letzten Worte und die es irgendwie in allen, bei allen Gelegenheiten einfach auch so sagen. Und ich glaube gar nicht mal, dass alle unbedingt wissen, woher es kommt oder an welcher Stelle es ist. Oder es ist, glaube ich, wirklich wie so der Mythos, ein Maskottchen einerseits, aber es ist auch ein bisschen, als wäre auch der Text in die Kultur eingesickert. Ja, und da muss man auch nicht mehr, wir müssen auch nicht mehr O-Ton Grimm gelesen haben, um Tischlein deck dich oder der Wind, das himmlische Kind, weißt, oder es sind einfach, oder auch keiner weiß genau, welches Zitat von Shakespeare jetzt woher kommt oder welche Bedeutung ein Goethe-Zitat in welchem Zusammenhang hatte. Das ist wirklich Teil der Kultur und es ist eingesickert und die Zitate sind da drin und Joyce Aussprüche sind auch Teil der Kultur und irgendwie passt es. Also ich finde es nicht jetzt irgendwie fürchterlich kommerzialisiert.
Es gibt dann, ich würde gerne so zwei, drei Orte kurz abgehen. Vielleicht haben Sie Erinnerungen, die Sie damit verbinden oder Eindrücke. Also vor allem erstmal die Eccles Street Number 7. Mhm. Das ist ja die Wohnung, wo Leopold und Molly Bloom leben und wo dann im vierten Kapitel auch die Handlung beginnt, also die Bloom-Handlung und wo es auch immer wieder hin zurückgeht, wo dann auch der Betrug stattfindet und wo dann auch der Roman endet. Gibt es da, ist das eine Pilgerstätte?
Eigentlich nicht so. Das ist so ein bisschen einfach so ein runtergekommenes Haus und es ist auch schon lange renoviert und nochmal und jetzt haben sie, und dann haben, die Tür wurde gerettet, also bevor sie es abgerissen oder renoviert haben. Joyce war ja in Irland sehr, sehr lange verpönt, also nicht nur, weil er irgendwie, also pornografisch und gotteslästerlich und alles, also man konnte ihn eigentlich bis in die 70er Jahre gar nicht kaufen, man musste den irgendwie woanders kaufen, in einem anderen Land. Und das heißt aber, eigentlich in der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es völlig ignoriert und deswegen wurde auch Seven Eccles Street völlig ignoriert. Aber ich glaube sogar Fritz Senn und noch die allerersten Joyceaner der allerersten Stunde waren, glaube ich, zufällig gerade mag jetzt aber auch eine Fiktion sein, aber ich erzähle die jetzt einfach mal so, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Ich glaube, die waren zufällig gerade in Dublin und machten eine ihrer Pilgerreisen und haben dann gesehen, dass gerade irgendwie da die Eccles Street, dass das gerade irgendwie abgerissen oder renoviert oder irgendwie zugekleistert wurde. Und dann haben sie wirklich diese Tür da noch rausgerissen. Und ich glaube, die war sogar eine Zeit lang, war die Tür in einem Pub in Zürich. Also jetzt erzähle ich bestimmt viel Quatsch und Sie kriegen ganz viele Anrufe. Aber ich glaube, die war in dem Joyce-Pub in Zürich. Andererseits kann ich mich aber auch an eine Tür erinnern, die im Joyce-Center war in Dublin. Also wir müssen irgendwie, das sind irgendwie magische Türen, die vielleicht gibt es ja auch mehr als eine. Ich muss das nochmal recherchieren.
Also meine Info ist, dass tatsächlich diese Tür in diesem Joyce Center gelandet ist, aber vielleicht hat sie zwischendurch auch nochmal woanders gestanden.
Vielleicht via Zürich.
Ja, das kann sein, ja. Genau. Ein anderer Ort, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht, wenn man den Roman gelesen hat, ist ja die Bar des Ormond Hotel. Da spielt eines der eindrucksvollsten Kapitel überhaupt, das Sirenen überschrieben ist, wo es um Musik geht und wo in diversen Konstellationen gesungen und musiziert wird und sozusagen alles sich in Musik verwandelt. Gibt es das noch, diese Bar und dieses Hotel?
Nee, gibt es nicht mehr. Da wäre ich natürlich auch gerne irgendwie als erstes hingepilgert Und es gibt irgendwie noch Aufschriften auf der Markise und sowas, aber so ist es irgendwie nicht mehr da. Kann man nicht mehr hin und kann man keine Muscheln mehr umdrehen und Schlehen Gin trinken und Arien hören. Das ist leider nicht. Aber Sweeney's zum Beispiel.
Sweeney gibt es noch. Das ist der Ort, Apotheke, wo Leopold Bloom seine berühmte Zitronenseife verkauft, die ihn den ganzen Tag begleitet.
Genau. Ja. Und da ist es, und das ist auch wirklich immer noch so, wie es um die Jahrhundertwende war. Das ist wirklich ein schräger Laden. Mhm. Und die machen auch kleine Veranstaltungen und Workshops und man kann auch immer noch Zitronenseife kaufen.
Ja, wunderbar. Dann ist ja Joyce, sind zumindest ein paar von den Orten auch noch lebendig. Das wird ja dann vor allem immer am 16. Juni gefeiert, dem Bloomsday. Haben Sie den Bloomsday mal richtig mitgefeiert?
Also ich war bei 100 Jahre Bloomsday in Dublin. Ja, und das war 2004 und das war... Da gab es ein riesiges Frühstück. Also das Frühstück, damit fängt es ja im vierten Kapitel mit Bloom an, der da seine Niere verspeist und Tee trinkt. Und dann gab es so Nieren für alle. Da gab es eine riesen Tafel, die irgendwie da über O'Connell Bridge rüber und irgendwie so quasi quer durch die Stadt, ein großer Tisch mit unglaublich vielen Nieren. Das muss man wollen. Ich kann, glaube ich, morgens bei aller Ulysses-Liebe, so weit geht es bei mir nicht, dass ich irgendwie dann Nieren essen muss, um den Ulysses zu verstehen.
Ja, kann ich verstehen.
Aber das braucht man, glaube ich, auch nicht. Man muss ja auch nicht Leute umbringen, um Krimis zu lesen und man braucht deswegen auch keine Nieren. Das ist ja das, was Literatur vermag. Wir können Nieren essen, ohne sie essen zu müssen.
Wie ging es danach weiter? Sie waren dann irgendwann wieder in Deutschland. Sie leben ja schon jetzt eine ganze Weile in Hamburg, also auch nicht gerade am Meer, aber doch am Wasser und mit viel Bezug zum Meer. Wie hat sich dann in den Jahren danach Ihr Verhältnis zu dem Roman entwickelt? Über das Schreiben, über Ihre eigene Arbeit sprechen wir später noch. Ich meine jetzt vor allem so diese Rezeption. Und sind Sie da immer noch so am Ball geblieben und haben sich regelmäßig mit dem Roman beschäftigt?
Ja, wie gesagt, alle zwei Jahre für die Joyce-Konferenzen gehe ich nochmal wieder dran.
Ja.
Und versucht es auch... Und habe auch ich versuche immer, wenn mich jemand fragt, hast du Lust, irgendwas zu Joyce zu machen, versuche ich immer Ja zu sagen. Das habe ich mir irgendwann vorgenommen. Das heißt, ich habe beim Abaton was gemacht oder an Bloomsday oder an verschiedenen, oft mal fürs Thalia-Theater oder einfach nur einen Vortrag. Und so habe ich auch zu diesem Podcast Ja gesagt.
Das ist ganz besonders schön und freut mich sehr. Wie ist dann vielleicht jetzt gerade der Stand der Dinge? Was würde Sie jetzt im Moment an diesem Roman interessieren?
Ich würde nach wie vor gerne die Naturmetaphern oder die Naturbilder weiter untersuchen, denn ich finde eben Natur, und das ist vielleicht auch für mein eigenes Schreiben, ich finde eben Natur in einem Roman, der ja nun überhaupt nicht ländlich ist. Ja, also ich sage natürlich, Großstadtroman ist Quatsch, aber da bin ich auch polemisch, weil ich ja sagen will, es ist ein Meeresroman. Aber natürlich ist die Natur immer auch mit Kultur konfrontiert und je weniger Natur wir haben, desto interessanter finde ich sie. Mich interessiert das Gras in den Fugen meiner Terrasse. Ich mag Moos an Stellen, wo man es gar nicht gerne hätte oder so, auf dem Dach. Ich finde Tiere in der Stadt interessant und das Meer in der Großstadt und der Fluss hier. Ich finde den Hafen von Hamburg irgendwie großartig. Ich liebe die Elbe, weil sie Gezeiten hat und dass sie plötzlich wieder zurückkommt. Und ich finde, für mich sind diese Schnittstellen zwischen Natur und Kultur in einem Kunstwerk, das sind ein bisschen so, sind für mich wie Risse, in denen irgendwas aufleuchtet, was ich gerne näher angucken will und was mich irgendwie berührt. Und da würde ich, glaube ich, gerne weitermachen. Ich würde gerne mal was über Insekten machen im Ulysses zum Beispiel.
Da fällt mir jetzt auf Annie Branitz ein. Da müsste man tatsächlich noch mal richtig lesen. Können Sie spontan, haben Sie eine Stelle, wo Insekten eine Rolle spielen?
Ja, es gibt ja irgendwie die Fledermaus zum Beispiel, die dann da rumkreist und nach Insekten schnappt. Das ist jetzt irgendwie so das Erste, was mir einfällt. Bestimmt fallen mir jetzt auch noch 10 weitere Sachen ein, wenn wir aufgehört haben zu sprechen.
Können wir jederzeit nachtragen, das ist gar kein Problem. Wenn man das Buch so gut kennt wie Sie, gibt es dann auch, vorhin wurde schon gesagt, es ist nicht perfekt, hat Fritz Senn gesagt, was ist schon perfekt, das wäre ja auch schrecklich. Gibt es Dinge, die eigentlich nicht gut sind am Ulysses, die nicht gelungen sind, literarisch?
Also, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, wenn was nicht gelungen ist. Ich glaube, man kann sagen, es hat Längen.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Aber, das würde niemand bestreiten.
Aber warum nicht? Ja, also ich finde ja eher, wie gesagt, also ich finde, es ist eine Feier des Scheiterns. Und mich interessieren eigentlich auch nur Kunstwerke, die in irgendeiner Weise scheitern. Oder das ist irgendwie, ich glaube, wir können auch nur berührt werden von Unvollkommenem. Und von daher sehe ich, also wäre es perfekt, würde ich das bemängeln.
Vielleicht ist dieses Kapitel ein bisschen zu lang, wo Sie in dem Pub sind, also Zyklopen. Da gibt es ja wirklich sehr viele Parodien auf so ganz bestimmte Textsorten und so weiter. Und da denkt man dann zwischendurch schon ja so ein bisschen weniger als auch. Man ist natürlich auch ehrfürchtig immer noch vor so einem Werk und freut sich, wenn man Sachen findet, die vielleicht nicht hundertprozentig perfekt sind.
Ja, ich glaube, Sie meinen Oxen of the Sun.
Ich meine nicht das mit dem, wo die Sprache sich so entwickelt, ja, sondern ich meine,
das sind immer die Textsorten, die. Ah ja, stimmt.
Wo so Parodien
bei Cyclops wird auch irgendwie, genau, dann werden irgendwie so 19. Jahrhundert Nationalist. So, also es geht vor allem um diese nationalistische Literatur, wo sie dann alle so, irgendwie in Irland, irgendwie, um sich abzusetzen. Genau, aber das geht ja auch. Aber das ist ja auch wieder, klar ist es lang und es nervt, aber der Typ, der beschrieben wird, dieser Citizen, der diese antisemitische Gegenpart des jüdischen Leopold Blum, ist ja auch eine unfassbare Nervensäge und laut und der ist irgendwie auch
redundant,
eine stereotype Figur und spricht nur in Stereotypen und es ist wahnsinnig ermüdend und am Ende ist ja auch Blum total ermüdet und der Leser auch. Also da muss man irgendwie mit durch, so.
Es gibt ja in der deutschen Literaturkritik irgendwie so eine Tradition, so ein bisschen, kommt mir so vor, dass man das Buch als Experiment behandelt und sagt, das ist irgendwie literarisch Experiment. Also ganz berühmt diese Kritik von Kurt Tucholsky, wo er gesagt hat, Liebigs Fleischextrakt. Man kann damit viele Suppen zubereiten, aber man kann es nicht essen. Also mit anderen Worten, die Methoden, die in dem Buch entwickelt werden, die sind irgendwie wertvoll für SchriftstellerInnen, aber man kann es eigentlich nicht lesen. Das ist so natürlich auch noch ganz am Anfang gewesen, als das Buch gerade frisch war. Es hat sich aber ein bisschen gehalten. Es war durchaus möglich, dass jemand wie Marcel Reich-Ranitzky oder Elke Heidenreich, dass die offen sagen, nee, also das muss man nicht lesen. Und das ist irgendwie eigentlich eher so ein, was für Leute, die sich profilieren wollen oder so. Ne? Das ist so als
ja, verkopft. Das ist aber, so. Ja, verkopft. Aber das ist ja auch so ein bisschen, die Trauben sind zu sauer, oder? Also klar, irgendwie schmecken nicht, ich komme nicht dran. Ja? Und ich glaube aber auch wirklich, aber gerade in der Rezeption in Deutschland, dass es auch an der Übersetzung liegt. Also ich finde die Übersetzung natürlich von
Hans Wollschläger.
Von Wollschläger, die ist natürlich großartig. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass er es gemacht hat. Und es ist auch wirklich auch sicherlich das Wichtigste. Aber natürlich ist auch er, wie könnte es anders sein? Und was auch jeder Übersetzer muss, das wissen wir ja auch schon seit Walter Benjamin und schon viel früher auch, ist er natürlich auch gescheitert. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rezeption in Deutschland so ist, wie sie ist, weil in der deutschen Übersetzung, die ist einfach nicht so witzig. Die ist einfach nicht so lustig. Ich finde, er hat die poetischen Stellen wirklich schön übersetzt. Aber die ganzen Witze, die sind verloren gegangen. Und man kann das wirklich, wirklich, ist es wirklich ein großes Witzbuch. Ja, und es ist einfach so komisch. Und von daher kann man, finde ich, und Fleischextrakt, das ist auch, das finde ich nicht, weil man es wirklich lesen kann und ist unglaublich gut unterhalten. Und dieses Unterhaltsame, Das ist, glaube ich, in der deutschen Übersetzung nicht drin. Das ist vielleicht liegt auch ein bisschen auch an der deutschen Sprache, die ja insgesamt ein bisschen behäbiger ist und mehr Worte braucht oder mehr Wörter. Und bis wir dann erstmal unseren irgendwie schönen Relativsatz bis zu Ende gesprochen haben, wo dann das Verb irgendwie auch am Ende steht. Und da haben die dann mit einer knackigen Gerundium und Konstruktion schon irgendwie was sehr viel Schnelleres und sehr viel Prägnanteres irgendwie auch hinbekommen. Aber ich glaube, dieses Hehre und ja, ich habe es vorhin meilensteinig genannt. Und,
das Monumentale vielleicht auch.
Ja, ein bisschen, und Monumentale, das Schwere, das ist, finde ich, in der deutschen Übersetzung sehr stark. Und da finde ich, würde ich jedem raten, es wirklich im Englischen zu lesen, auch wenn man weniger versteht, aber wenn man es trotzdem wirklich besser unterhalten.
Kann man den Witz des Ulysses beschreiben?
Ja, es ist auf ganz vielen Ebenen. Also es auf ganz vielen Ebenen. Einmal ist es einfach, gibt es wirklich lustige Phrasen, also wirklich lustige Wörter. Dann gibt es richtig platte Witze. Ich kann auch gleich mal, gerade im Zyklopenkapitel, wenn dann diese Foreign Delegation, die ausländische Delegation, die dann kommt, wo dann die ganzen einzelnen Namen irgendwie, und das ist einfach super. Mhm. Und wo einfach auch alle Stereotypen, der ist einfach überhaupt nicht politisch korrekt, der Ulysses. Mhm. Und irgendwie, es gibt unglaublich viel auch geschmacklose Witze. Und dann gibt es so ganz feine Blumen, der irgendwie auch in seiner Unbeholfenheit irgendwie die Dinge, der möchte immer ganz gerne die Sachen irgendwie genau definieren und genau beschreiben. Und dann scheitert er immer so ganz bisschen. Und es ist dann eigentlich immer noch viel mehr auf den Punkt, aber auf so eine liebenswerte, mit so einem liebenswerten Fehler oder mit so einer liebenswerten Unbeholfenheit, die auch wirklich sehr, sehr komisch ist. Dann ist es auch zum Beispiel ganz am Ende, wo alle müde sind, schon im 16. Kapitel bei Eumäos, wo auch Odysseus müde ist, wo Blum müde ist, es ist irgendwie spät nachts, es ist in einer alten Kneipe, alle sind besoffen, keiner ist mehr so richtig, kann mehr gerade gucken, kann mehr gerade gehen. Und dann ist auch die Sprache überhaupt nicht mehr gerade und fängt dann an, so ein bisschen zu torkeln. Und dann merkt man, wie so ein Betrunkener, der sich dann nochmal wieder aufrafft und dann plötzlich so ganz genau und ganz artikuliert ist. Und das kann man aber überhaupt nicht durchhalten und dann bricht es wieder zusammen. Und das ist wirklich sehr komisch. Ich kann es vielleicht, kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist witzig auf ganz vielen Ebenen. Und das ist einfach auch, die Leute sind einfach auch schlagfertig. Alle Iren sind schlagfertig, alle Stereotypen stimmen.
Gibt es nach all den Jahren im Buch eine Lieblingsszene oder eine Lieblingsstelle?
Ach, ich finde diese große Ode ans Wasser im 17. Kapitel, die finde ich schon wirklich immer noch atemberaubend eigentlich. Und ich finde aber auch die Stelle der Foreign Delegation immer wieder wirklich komisch und ich kann jedes Mal lachen. Mhm. Das ist ja irgendwie, bei manchen Witzen kann man wirklich jedes Mal wieder kichern und ja.
Wir schließen jetzt sozusagen den Teil ab, wo es um Leben mit Ulysses geht. Und ich würde Sie zum Abschluss fragen, ob Sie einen Tipp haben an Leute, die das Buch nicht kennen. Also Sie haben ja eigentlich schon gesagt, man soll es eher im Original lesen, nicht verstehen, riskieren. Was würden Sie jemandem sagen, der jetzt sagt, ich würde es gerne mal probieren? Was gibt es sonst noch oder haben Sie noch eine Handreichung?
Also ich glaube, dass es ein bisschen hilft, wenn man doch noch mal vielleicht vorher schnell die Odyssee liest. Also ich glaube, das hätte mir geholfen. Das war für mich wirklich ein augenöffnender Moment, als ich irgendwie gesehen habe. Ich habe das natürlich im Laufe der Lektüre gemerkt, ja, dass es hier ist es irgendwie zyklopisch und da ist es irgendwie sirenig. Aber wenn man so ein bisschen vielleicht, obwohl Joyce es selber nicht wollte, dass man dieses Schema da drauf presst und dass man sagt, ja, okay, es fängt an mit Telemachos und Proteus und Nestor und so. Aber Nestor, Proteus. Aber, dass man das trotzdem vielleicht mit einem Blick nochmal so ein bisschen sagt, ah ja, okay, jetzt Zyklopen. Was natürlich toll ist, weil man dann sieht man ein bisschen mehr. Wenn man mehr weiß, sieht man mehr. Also, wenn dann das Zyklopenkapitel fängt im Englischen an mit I, also ich, ja, was natürlich sofort in der Übersetzung verloren geht, weil I auch ein Homonym ist mit das Auge, ja, und solche Kleinigkeiten, die man, die einen irgendwie freuen, ja, gerade wenn man so am Anfang noch nicht so genau weiß, wonach man gucken soll, dann finde ich, dass diese Anspielungen, ich würde gar nicht Parallelstellen sagen, aber die Anspielungen an Homer, finde ich, an denen kann man sich eigentlich ganz gut so ein bisschen festhangeln und dieses, ich finde das auch dankbar.
Weil das ja auch wirklich ganz, ganz intensiv eingearbeitet ist in den Romanen. Das ist ja nicht nur irgendwie ein Gag, sondern das ist ja tatsächlich,
das spielt ja mit diversen. Das ist wirklich in die Mikro- und die Makrostrukturen dieses Romans eingearbeitet. Also von, und ich finde, und das ist ja auch so ein schönes, großes Epos und es macht einfach auch Freude, da die sich da dran so ein bisschen entlang zu haben.
Und es kitzelt die Komik von Ulysses auch nochmal hervor, weil dieses epische Große im Hintergrund steht und dann dieses Alltägliche mit dieser Fallhöhe, das ist ja auch immer wieder eine Quelle von Komik.
Ja, und Penelope, die irgendwie den 1000 Freier abwehrt und Molly Bloom, die den einen Typen, der sie begehrt, irgendwie auch sofort irgendwie mit ins Bett nimmt und so. Also es gibt ja Parallelstellen oder also Anspielungen gehen ja in beide Richtungen. Also es ist auch gerade da interessant, wo es eben nicht ist wie bei Homer.
Soweit erstmal der erste Teil unseres Gesprächs. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge von Ulysses Lesen Nummer 4 wird Katharina Hagener uns Einblicke in ihr Schreiben geben. Wir werden viel darüber erfahren, wie ihre eigenen Romane entstanden sind, wie sie beim Schreiben vorgeht. Und wir werden natürlich die Spuren von Joyce und anderen AutorInnen im eigenen Werk in ihrem Werk nachzeichnen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und ich verabschiede mich schon mal bis dahin. Jetzt kommt zum Abschluss aber noch ein Bonustrack sozusagen, ein Ausschnitt aus Leopold Blums Eloge auf das Wasser, aus der vorletzten, der 17. Episode des Ulysses Ithaca. In der Übersetzung von Hans Wollschläger, gelesen von Katharina Hagener, bei der ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte.
Was bewunderte Blum, der Wasserfreund, der Wasserzapfer, der Wasserträger am Wasser, während er zur Feuerstelle zurückkehrte? Seine Universalität, seine demokratische Gleichheit und Konstanz gegenüber seiner Natur, indem es sich seine eigene Oberfläche suchte. Seine riesige Ausdehnung als Ozean in Mercators Projektion. Seine unausgelotete Tiefe im Sundam-Graben des Pazifik, wo sie über 8000 Faden betrug. Die Rastlosigkeit seiner Wellen und Oberflächenpartikel, die umschichtig alle Punkte seines Gestades besuchten. Die Unabhängigkeit seiner Einheiten, die Variabilität der Zustandsformen des Meeres, seine hydrostatische Ruhe bei Windstille, seine hydrokinetische Geschwollenheit bei Nipp- und Springfluten, seine Gelassenheit nach Verheerungen, seine Sterilität in den zirkumpolaren Eisdecken von Arktis und Antarktis, seine klimatische und kommerzielle Bedeutung, sein Überwiegen im Verhältnis 3:1 gegenüber dem trockenen Land auf der Erdkugel, seine unbestreitbare Hegemonie, wo es sich Quadratmeilen weit über das gesamte Gebiet unter dem subäquatorialen Wendekreis des Steinbocks ausdehnte. Die multisäkulare Stabilität seines ursprünglichen Beckens, sein bräunlich-gelbgraues Bett, seine Fähigkeit, alle lösbaren Substanzen einschließlich Millionen von Tonnen der edelsten Metalle aufzulösen und in Lösung zu halten, seine langsamen Erosionen von Halbinseln und Inseln, seine persistente Formierung homothetischer Inseln, Halbinseln und niederwärts strebender Vorgebirge, seine alluvialen Ablagerungen, sein Gewicht, sein Volumen und seine Dichte, seine Unerschütterlichkeit in Lagunen, Atollen und Bergseen, seine Farbabstufungen in der heißen, gemäßigten und kalten Zone, seine vehikularen Verzweigungen in kontinentalen, seeumfassten Strömen und zusammenfließenden, ozeanmündenden Flüssen samt Nebenflüssen und transozeanischen Strömungen, Golfstrom, Nord- und Südäquatorialströmung, seine Gewalt bei Seebeben, Wasserhosen, artesischen Brunnen, Eruptionen, Gießbächen, Strudeln, Hochwassern, Überschwemmungen, Grunddünungen, Wasserscheiden, Einzugsgebieten, Geysern, Katarakten, Wirbeln, Mehlströmen, Überflutungen, Sintfluten, Wolkenbrüchen, seine riesige zirkumterrestrische, ahorizontale Kurve, sein geheimes Vorhandensein in Quellen und als latente Feuchtigkeit, wie sie von rhabdomantischen oder hygrometrischen Instrumenten entdeckt und von dem Loch in der Mauer am Ashtown Gate exemplifiziert wurde, Sättigung der Luft, Destillation von Tau. Die Einfachheit seiner Zusammensetzung, nämlich aus 2 Bestandteilen Wasserstoff und 1 Bestandteil Sauerstoff. Seine therapeutischen Kräfte, sein Tragvermögen in den Wassern des Toten Meers, seine ausdauernde Durchdringungsfähigkeit bei Bachbetten, Abzugsrinnen, unzulänglichen Dämmen, Schiffslecken, seine Eignung zum Reinigen, zum Löschen von Durst und Feuer, zur Nährung der Vegetation, seine Unfehlbarkeit als Paradigma und Paragon, seine Metamorphosen als Dunst, Nebel, Wolke, Regen, Graupel, Schnee, Hagel, seine Kraft in starren Hydranten, seine Formenvielfalt in Seen und Bayen und Golfen und Buchten und Meeresarmen und Lagunen und Atollen und Archipelen und Sunden und Fjorden und Watten und Meerengen und Flutmündungen, seine Festigkeit in Gletschern, Eisbergen, Treibeisschollen, seine Gefügigkeit beim Betrieb von hydraulischen Mühlrädern, Turbinen, Dynamos, elektrischen Kraftwerken, Bleichanstalten, Gerbereien, Flachsschwingmaschinen. Seine Nützlichkeit in Kanälen, Flüssen, wenn schiffbar, Schwimm- und Trockendocks, seine ihm abgewinnbare Wirkungskraft im Fall von gebändigten Fluten oder durch Wehrgefälle regulierten Flussläufen, seine submarine Fauna und Flora, anakustisch, photophob, rein numerisch, wenn nicht gar buchstäblich, die eigentliche Bewohnerschaft des Planeten. Seine Allgegenwärtigkeit, insofern es 90% des menschlichen Körpers bildete, die Schädlichkeit seiner Ausdünstungen in morastigen Binnenseen, verpesteten Sümpfen, abgestandenem Blumenwasser, stagnierenden Tümpeln bei abnehmendem Mond.